Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir begrüßen zu einer neuen Reihe bei H112 Architekturgespräche. Ja, nach 4 Folgen Transformation mit Bauen im Bestand, mit Leergut, Management und Umbaukultur widmet sich die neue Reihe auch einem neuen Thema, und zwar dem großen Thema der nachhaltigen Stadtentwicklung.
In der letzten Reihe haben wir uns mit Transformationsprozessen, aber bezogen auf das Gebäude, beschäftigt. Und die neue Reihe blickt auf einen längeren Zeitstrahl und auch auf einen anderen Betrachtungsmaßstab. Wir nehmen jetzt in dieser Reihe die Stadt in den Fokus. Prozesse in der Stadtplanung, die dauern meist weit über 10 Jahre an. Und umso wichtiger ist es also, schon möglichst früh die Weichen zu stellen, um in der Zukunft nachhaltige Stadtentwicklung betreiben zu können.
So ist es. Und ja, wie das funktioniert, das kann uns am besten unser heutiger Gast erläutern. Wir wollen euch gar nicht zu lange auf die Folter spannen und begrüßen an dieser Stelle Stefan Anders. Hi, schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich auch hier zu sein.
Ja, Stefan, du bist Abteilungsleiter bei der DGNB-Zertifizierung und hast, wenn wir das richtig recherchiert haben, Architektur und oder Stadtplanung in Stuttgart und Zürich studiert. Wir waren uns nicht sicher, ob das jetzt ein Architekturstudium oder ein Stadtplanungsstudium war oder auch beides auf einmal.
Beides. Also in Stuttgart wird es immer so gehandhabt, dass man Stadtplanung und Architektur zusammen studiert, weil die Philosophie ist, dass man irgendwie auch verstehen muss, wie man Gebäude entwirft, um eben auch Stadtplanung zu machen. Deswegen hatte ich mich für beides natürlich interessiert und habe mich aber im Hauptstudium dann auch schon, es gab damals noch das Diplom, dann auch fokussiert auf das Thema nachhaltige Quartiere.
Neben dem Studium bzw. nach dem Studium und neben deiner Arbeit bei der DGNB bist du auch Herausgeber und Autor der Edition Detail mit dem Titel Nachhaltige Stadtplanung, lebendige Quartiere, Smart Cities und Resilienz. Aber nochmal zurück zur DGNB. Was ist denn da dein Hauptaufgabenfeld?
Also bei der DGNB, die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, geht es ja darum, das Thema Nachhaltigkeit in die Breite zu bringen. In der Bau- und Immobilienbranche, aber auch bei Kommunen. Ich habe jahrelang die Zertifizierungsabteilung geleitet. Wir haben jetzt ein neues Team aufgebaut zum Thema Beratung und Netzwerk, weil wir immer mehr sehen, dass man unter Kommunen teilweise auch einfach Unterstützung brauchen, wie man jetzt ganz konkret Nachhaltigkeitsanforderungen bei deren Prozesse mit integriert. Und das versuchen wir verstärkt zu machen. Das heißt, wir begleiten jetzt Kommunen, aber auch Unternehmen. Immer geht es natürlich hier um das nachhaltige Bauen, aber mit unterschiedlichen Sichtweisen. Es gibt auch Bauproduktehersteller beispielsweise, die natürlich hier auch ein Interesse haben, ihre Produkte zu optimieren, zu verstehen, welche Relevanz ihr Produkt im DGNB-System hat. Und so je nach Interessenslage versuchen wir da zu helfen. Ja.
Ich würde vorschlagen, bevor wir später noch ein bisschen mehr auch auf die Aufgaben der DGNB eingehen, grenzen wir das Thema erstmal so ein bisschen im Allgemeinen ab, oder Miriam?
Ja, vielleicht an der Stelle noch ein Hinweis. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge mit der DGNB für die fleißige Hörerinnen und Hörer sind. Das war die Folge 35, da haben wir mit Felix Jansen zum Beispiel etwas über die Gebäudezertifizierung aufgenommen. Also wer da Interesse hat, gerne einfach nochmal reinhören. Aber heute soll es ja wirklich um die Stadt gehen und diesen Unterschied, oder das finde ich so spannend, dass ihr euch eben nicht nur auf das Gebäude beschränkt, sondern darüber hinausschaut und vielleicht sogar noch mehr Weichen stellen könnt, so wie wir es in der Einleitung auch gesagt hatten, weil man da ja deutlich weiter vorausblicken muss. Ich weiß nicht, vielleicht fangen wir sogar auch damit an und erstmal so grundsätzlich, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit im Kontext der Stadtplanung? Also was versteht man da darunter?
Ja, also mal ein ganz plakatives Beispiel ist natürlich, dass super nachhaltige Passivgebäude, sagen wir mal, am Stadtrand auf der grünen Wiese, wenn man eben da nicht mitdenkt, dass natürlich die Nutzer von dem Gebäude irgendwie auch dahin kommen müssen und vielleicht dann mit dem Pkw fahren, dann ist das Ganze halt irgendwie nur zu kurz gesprungen. Ne? Von dem her ist natürlich sagen der breitere Kontext für jegliche Planungsaufgabe total elementar. Und da sind wir natürlich hier bei der Stadtplanung, sich zu überlegen, wo macht denn eine Neuentwicklung eigentlich Sinn, wo es vielleicht schon bestehende Infrastrukturen gibt, bestehende Straßenbahnen, wo man anknüpfen kann, um da möglichst das Setting so, so zu machen, dass die zukünftigen Nutzer von dem Quartier eigentlich gar kein PKW zum Beispiel benötigen, ne? Weil sie doch alle Infrastrukturvoraussetzungen schon direkt vor Ort finden. Weil das ist schon auch so, muss man sagen, der Mensch ist nun mal, sagen wir mal, bequem und versucht sich immer den einfachsten Weg zu suchen, meistens, sage ich mal, so pauschal. Und da ist es meiner Meinung nach wichtig, dass die Städte eben das mit berücksichtigen, im Hinterkopf haben, dass man eben die Stadt der kurzen Wege zum Beispiel mitdenkt, sagen wir, die Einkaufsmöglichkeiten gleich direkt vor Ort, wie die Kinderbetreuung, dass man eigentlich grundsätzlich alles zu Fuß machen kann oder auch mit dem Fahrrad und dem PKW vielleicht nur für besondere Fahrten mal am Wochenende zu der Familie oder sonst wohin dann eben auch verwendet. Und das ist, glaube ich, total wichtig, wenn man in Nachhaltigkeit bei Stadtplanung denkt. Und ich habe jetzt gerade viel auch zum Thema Neuentwicklung auch gesprochen. Die großen Herausforderungen stehen natürlich jetzt auch im Bestand. Also so viel wird grundsätzlich gar nicht mehr neu gebaut. Und wie man jetzt sagen, diesen Bestand transformiert, dass dieser zum einen mal CO2-neutral ist, aber irgendwo alles auch bezahlbar ist für die Bewohner. Und man mit Veränderungen im Klima auch jetzt schon darauf reagiert. Wir sehen das jetzt gerade die Tage, es ist sehr heiß. Diese heißen Tage werden extrem zunehmen in den nächsten Jahren. Und da gilt es natürlich jetzt vorausschauend eben auch schon nachzurüsten, zu begrünen, vielleicht auch Städte so zu gestalten. Man redet häufig von der Schwammstadt, dass sie eben teilweise Wasser, Niederschlag über einen gewissen Zeitraum einfach speichern können und wieder ein bisschen zu einer Kühlung herbeiführen können. Also gibt es ganz viele Themen, die man eigentlich jetzt auf der Agenda haben sollte und muss.
Bevor wir auf diese Themen im Einzelnen eingehen, sind wir gerade eigentlich schon an der richtigen Stelle angekommen. Du hast gerade davon gesprochen, dass es aktuell ziemlich heiß ist und darauf jetzt eben reagiert werden muss, weil es in den nächsten Jahren auch so weitergehen wird und es praktisch immer mehr so heiße Tage geben wird. Aber es ist ja jetzt auch schon mehr als vielleicht schon vor 10 Jahren oder so. Miriam hat es im Eingangs gesagt, über welche Zeiträume denkt man denn eigentlich in der Stadtplanung? Also wir haben das jetzt mal ganz grob gefasst, mehr als 10 Jahre, aber das geht ja teilweise schon echt viel, viel weiter. Wie schafft ihr das so, in die Zukunft zu blicken?
Ja, also das gehört natürlich dazu, zu antizipieren, heutige Entwicklungen, die vielleicht gerade noch, sagen wir mal, ein kleines Blümchen sind, zu überlegen, was bedeutet das denn, wenn diese Entwicklung weiter fortschreitet und können unsere Städte und Quartiere darauf reagieren, also eine gewisse Flexibilität in der Zukunft auch vorzusehen, wenn jetzt zum Beispiel neue Bebauungspläne gemacht werden, dass die eben so flexibel gestaltet sind, dass sie nicht nur, sagen wir mal, den heutigen Bedarf abdecken, was die Kubaturen zum Beispiel von den Gebäuden angeht, sondern dass man auch überlegt, naja, wenn diese Gewerbeform vielleicht an der Stelle nicht mehr so ganz funktioniert beispielsweise, ist es denn auch möglich, auf der gleichen Parzelle auch ein Produktionsgebäude zu bauen und was anderes zu bauen. Und das ist immer so eine gewisse Gratwanderung, Schwierigkeit, anders wie bei der Architektur, wo man ja sehr konkret auch schon ins Gestalterische reingeht, so ein bisschen auf einer abstrakteren Ebene noch zu denken, ne? Und verschiedene Szenarien eigentlich mal auszuprobieren bei so einer Planung und zu schauen, was bedeutet das dann, wenn jetzt beispielsweise sich das autonome Fahren mal, um ein Beispiel herauszugreifen, vielleicht doch Fahrt aufnimmt und es mehr und mehr Autos gibt, die autonom fahren. Was hat das jetzt ganz konkret für Konsequenzen auf den Stadtraum? Braucht man dann vielleicht weniger Parkplätze? Was macht man dann mit den Parkplätzen, die es bisher gibt? Von dem her sieht man auch schon, natürlich, wir können auch nicht die Zukunft lesen, wir können nur versuchen, sozusagen mit verschiedenen Szenarien zu denken, dass das Quartier dann eben auch noch in 10, 20 Jahren funktioniert, ne? Und so eine klassische Projektentwicklung von dem Quartier, also ich komme aus Stuttgart, kennt vielleicht jeder Stuttgart 21, das wurde in den 90er Jahren geplant und ist immer noch nicht fertig. Das ist natürlich auch ein Megaprojekt, das ist nicht, dauert nicht immer alles so lange, aber 10 Jahre ist schon meistens die Regel und bei größeren Stadtteilen geht es dann auch Richtung 50 Jahre plus. Was man auch sieht, so rückblickend betrachtet, ist es, dass es zum Beispiel die Straßen und die Parzellierung häufig auch über Jahrhunderte bestehen bleiben. Also gerade auch nach dem Zweiten Weltkrieg Die Grundstücke gehören ja ein Unternehmen oder einer Person und die Straßen grenzen diese Grundstücke ja im Regelfall ab. Und so wurde eigentlich auch Wiederaufbau häufig mit der gleichen Parzellierung gemacht wie vorher. Ne? Also es kann sehr, sehr lange Bestand haben, gerade der Bereich Infrastruktur. Und auch hier kann man natürlich dann bei der Planung schon mit berücksichtigen, dass beispielsweise die Gebäude so orientiert sind, dass sie eben optimal zur Sonne eben auch stehen und dass man nicht versucht, sehr schmale Parzellen zu machen, wo das vielleicht teilweise nicht möglich ist. Also auch hier sagen aus Nachhaltigkeitssicht oder energetischer Sicht gibt es natürlich hier schon Dinge mit zu berücksichtigen. Und schlussendlich bildet das Quartier natürlich am Ende den Rahmen dann auch für die Gebäude. Und wenn das Quartier, sagen wir mal, schon gut gestaltet ist, zum Beispiel einmal von der Orientierung von den Gebäuden, da haben es natürlich die Gebäude am Ende einfacher, selber zum Beispiel energieeffizient zu sein. Ne? Oder wenn man auf Quartiersebene hier ein Nahwärmesystem vorschlägt beispielsweise und es umsetzt, dann ist es natürlich viel, viel kostengünstiger für das einzelne Gebäude, am Ende auch hier eine nachhaltige Energieversorgung zu haben, als wenn man alles versucht, nur im Gebäude zu lösen.
Mich würde mal interessieren, wenn ihr jetzt zu Kommunen geht oder Kommunen beratet, was sind denn so häufige Themen, mit denen die eben oder von denen ihr die überzeugen müsst? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass viele Kommunen ein Interesse daran haben, Neubaugebiete auszuschreiben oder auszuweisen, was vielleicht manchmal irgendwie vielleicht gar nicht so viel Sinn ergibt, weil es irgendwie eine Frischluftschneise ist. Oder also solche Themen gehen mir jetzt so durch den Kopf. Sind das so klassische Themen, wo ihr dann beratet oder geht es eigentlich in eine ganz andere Richtung?
Nee, da triffst du schon auf eine gute Richtung. Das ist häufig das Thema. Ne? Also sagen wir mal, jede Kommune hat sich ja häufig auf übergeordneter Ebene Ziele gesteckt, hat sich verpflichtet, der Leipzig Charter für nachhaltige Stadtentwicklung zum Beispiel, auch die Ziele mitzutragen und eben beispielsweise auch CO2-neutral zu werden bis zum Jahr 2000x. Das klingt immer alles super. Aber wenn man dann ganz konkret mal auf die einzelne Planungsaufgabe kommt und im Gemeinderat sitzen ja dann im Regelfall sind halt alles Laien. Ne? Das sind gewählte Vertreter vom Volk. Da sitzt der Bäcker genauso neben dem Ingenieur oder dem Lehrer. Und die haben natürlich einen ganz unterschiedlichen Kenntnisstand zu diesen Themen. Und die eigentlich mitzunehmen, abzuholen, zu sagen, wir wollen das ja anders machen, wir wollen vielleicht kein Neubaugebiet ausweisen, denn wir haben ja eine andere Strategie, wir machen eine Förderung für die Nachverdichtung in der Innenstadt beispielsweise, das ist echt eine Herkulesaufgabe. Ne? Und dann ergänzend dazu kommt dann noch, dass die Kommunen sich ja ganz stark auch über den Verkauf von Bauplätzen auch mitfinanzieren. Das heißt, das Geld, was sie da eben nicht bekommen, weil sie vielleicht ein Gewerbegebiet nicht ausweisen, müssen sie an anderer Stelle holen oder Einsparungen machen. Und sie sind ja jetzt schon meistens ziemlich klamm. Also das ist schon ein Thema. Kommunikation eigentlich ganz wichtig. Herunterbrechen. Was bedeutet das, wenn man diese oder jene Entscheidung trifft? Wie schafft man es vielleicht, wenn man dann sich entscheidet, ein neues Gebiet zu entwickeln, dass es eben kein reines Wohngebiet ist oder kein reines Gewerbegebiet ist, sondern eine gewisse Mischung aufweist, um hier eben auch die Möglichkeit zu schaffen, dass man gar nicht so viel sich hier fortbewegt mit dem Pkw, sondern die täglichen Erledigungen eigentlich direkt im Quartier vielleicht auch erledigen kann. Und da sind viele Kommunen überhaupt noch nicht so weit. Da merkt man immer wieder, dass man da eigentlich nochmal so mit den Basics vom Thema Nachhaltigkeit erst nochmal starten muss und auch nach wie vor leider viele noch nicht hundertprozentig davon überzeugt sind, dass die Ziele, die man sich jetzt auf europäischer Ebene oder deutscher Ebene gesteckt hat, dann jetzt auch wirklich umgesetzt werden müssen. Und das sind schon, wenn man es jetzt mal konkret sieht, man sieht es jetzt auch aktuell in der Diskussion um die Heizungen, da wird es halt dann konkret und dann betrifft es auf einmal den einzelnen Eigentümer und dann denkt man, diskutiert man da ganz anders drüber, ne? Als wenn das so was ein abstraktes Ziel ist, was einen nicht wirklich betrifft.
Das kann ich mir vorstellen. Also gerade wenn es dann um die eigene Stadt geht und dass man doch vielleicht ein bisschen zurückstecken muss oder dass man das Gebäude halt eben nicht 7 Stockwerke hoch machen kann, sondern vielleicht nur 4 oder 5. Da geht es ja wirklich um bares Geld.
Ja, und das sind am Ende sind das auch Zielkonflikte manchmal. Ne? Also auf der einen Seite, so aus Effizienzsicht, würde man sagen, möglichst dicht, möglichst jede Baulücke noch nochmal nachverdichten, weil die bestehende Infrastruktur, Straßen, Abwasser und sowas ist ja alles da. Das ist ja super, also wenn man das am Stadtrand nochmal neu baut. Auf der anderen Seite ist es ab einem gewissen Punkt so natürlich so, dass dann natürlich ganz viel weniger Begrünung da ist, sich die Stadt dann noch mehr aufheizt und dann gibt es eben nicht irgendwelche kleineren Platzflächen oder sonstiges noch. Und da gilt es natürlich auch immer ein gewisses gesundes Maß zu finden, ne? Wie viel Dichte irgendwo noch Sinn macht oder wo es dann irgendwann eher ins Negative umschlägt. Also es ist immer ein Kompromiss, ne? Es gibt nicht das Optimum.
Ist es denn dann immer ein Kompromiss zwischen Ökonomie und Ökologie?
Ja, kann man schon so sagen, ne? Also das ist auch die Gretchenfrage schlussendlich auch, wie man es schafft, den Bestand beispielsweise, wenn man jetzt in Richtung CO2 denkt, jetzt zu sanieren und die Sanierungsquote zu, man sagt eigentlich schon zu verfünffachen. Also wir sind irgendwo momentan bei 1% durchschnittlicher Sanierungsquote. Um die Ziele zu erreichen, müssen wir schon eher Richtung 5% kommen. Wenn man ehrlich ist, wüsste ich gerade ehrlich gesagt nicht, wie das funktioniert. Es gibt ja jetzt schon keine Handwerker. Es gibt zwar als erste Ansätze mit so seriellen Sanierungssystemen, das so gewisserweise zu skalieren. Aber ich bin da auch noch skeptisch, wie man das jetzt wirklich schafft. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Bezahlbarkeit zu gewährleisten. Man merkt das jetzt schon, dass in den Großstädten es häufig auch für Normalverdiener schon nicht mehr bezahlbar ist, eine kleine Wohnung mit Familie. Und wie man jetzt mit diesem Spagat umgeht, auf der einen Seite die sozialen Themen, auf der anderen Seite die ökologischen Aspekte, die uns natürlich am Ende auch dann betreffen, wenn es eben zum Beispiel immer heißer wird und oder es noch Flüchtlingsströme gibt, die noch weiter zunehmen und die man dann auch die Menschen dann irgendwo aufnehmen wollen und müssen bei uns in den Städten. Das ist schwierig, es ist eine Gratwanderung, ne? Wie man das am Ende erreicht.
Ja, das langfristige Denken ist ja manchmal auch nicht so einfach. Also wenn man die Auswirkungen nicht direkt spüren kann. Klar, das Ökonomische, das kann ich sofort spüren, wenn die Wohnung halt eben doch 100.000 Euro günstiger ist, das merke ich. Aber dass es kühler wird oder dass es angenehmer in den Städten wird, das merke ich halt vielleicht erst oder hoffentlich irgendwann. Ja.
Also das bedeutet, wenn du von Zielen sprichst, damit meinst du die Klimaschutzziele, also die globalen Klimaschutzziele, als auch die Nachhaltigkeitsziele aus der Agenda 2030, oder? Also an denen ihr euch orientiert bei euren beratenden Tätigkeiten an die Kommunen.
Ja, also das ist natürlich ein wichtiges Thema, was gerade auch viel diskutiert wird. Klar, da geht es mal darum, diese zu erreichen. Aber am Ende geht es natürlich auch um andere Ziele für die Kommune, also ökonomische Ziele in irgendeiner Weise, auch die Infrastruktur, die bereitstellen, bezahlen zu können, muss man natürlich sich auch überlegen, wie man das auch mit abbildet. Auch eben das Thema Klimafolgeanpassung ist auch ein Ziel, was Kommunen haben. Also es gibt diverse Ziele natürlich und haben natürlich unterschiedliche Wichtigkeit am Ende auch. CO2 ist natürlich jetzt stark im Fokus. Und das Thema Bezahlbarkeit, also ist ja jetzt nochmal extremer geworden, auch mit dem ansteigenden Zinsen, dass es jetzt nochmal viel, viel schwieriger geworden ist, eigentlich für eine Familie eine Wohnung zu finanzieren, wenn sie das nicht ohnehin schon einen großen Teil angespart haben. Und das verschärft sich natürlich gerade extrem. Also es ballt sich relativ viel auf den Städten. Es gibt in den Ämtern nach wie vor leider meistens zu wenig Personal. Finden auch wenig Leute, die da wirklich dann auch mitgestalten wollen und bei den Kommunen mitarbeiten können. Da werden immer wieder gesucht, können natürlich häufig nicht ganz die Gehälter zahlen, wie das vielleicht in der freien Wirtschaft auch mit üblich ist. Und das ist schon echt ein Problem. Auf der anderen Seite hängt das Thema Digitalisierung in den Ämtern nach wie vor noch, liegt noch weit zurück, wurde auch schon viel versprochen mit dem digitalen Bauantrag und alles Weitere, wo man ja auch Ressourcen dann wieder einsparen könnte, aber es geht scheinbar sehr, sehr langsam voran.
Okay, du hattest am Anfang von schon so ein paar Aspekte angesprochen, wie man vielleicht damit umgeht. Du hast zum Beispiel darauf hingedeutet, dass man den Verkehr mitdenken muss, dass man die Infrastruktur sich anschauen muss. Das ist ja schon eigentlich so eine Strategie, wie man eben nachhaltig Stadt planen kann. Gibt es da irgendwie so ein irgendwas, was man jetzt unseren Hörerinnen und Hörern mit an die Hand geben kann, wenn man mit dem Thema Stadtplanung sich auseinandersetzt? Gibt es da irgendwelche Werkzeuge oder Strategien, um eben nachhaltig zu planen?
Ja, durchaus, natürlich. Zum Thema Strategien fällt mir auch spontan ein, zum Beispiel der Ansatz, wie er in Kopenhagen verfolgt wird. Die nennen das den Fingerplan von Kopenhagen. Und wenn man jetzt die Stadt sich von weit anschaut, kann man das auch so, sagen wir so, grob sehen. Die haben sozusagen entlang der Finger ihre ÖPNV-Trassen gelegt und da eben auch verdichtet die Stadtentwicklung. Und dazwischen gibt es eben große Freiräume, die zum einen natürlich es ermöglichen, dass die Bewohner, die in den Fingern wohnen, sozusagen relativ schnell dann auch so einen Freiraum erreichen können. Und diese führen natürlich auch dazu, dass frische Luft auch besser in die Stadt geleitet werden können. Ne? Und da sind die wirklich sehr, sehr vorbildlich in der Beziehung. Das ist in anderen Städten, hat man da vielleicht zu lange gewartet und jetzt mittlerweile ist eben doch fast alles verbaut und dann merkt man eben jetzt die Schwierigkeit. Ne? Wie schafft man es jetzt, wenn es immer wärmer wird, die frische Luft in die Stadt zu bekommen? In Stuttgart beispielsweise ist da auch hat eine besondere Situation mit der Lage in dem Kessel, hat ohnehin wenig Frischluft. In der Anfangszeit bei der Entwicklung von Stuttgart hat man natürlich dann vom Stadtkern aus so langsam auch alle Halbhöhenlagen bebaut. Hat zum Glück das relativ früh auch erkannt. Da gab es das erste Amt für Stadtklimatologie in Deutschland, soweit ich informiert bin, die dann eben sich genau angeschaut haben, wo gibt es denn bisher noch Frischluftschneisen, welche müssen freigehalten werden. Da wird das natürlich besonderes Augenmerk draufgelegt. Aber man hat natürlich trotzdem auch schon viel bebaut und die Durchlüftung in Stuttgart ist nicht sonderlich gut im Vergleich zu anderen Städten, die auch topografisch natürlich da begünstigt sind. Das ist auf jeden Fall ein Thema, also Siedlungsentwicklung an den ÖPNV-Achsen, das Thema Mischung von Quartieren, also idealerweise eben gemischt genutzte Stadtquartiere zu entwickeln und keine monotonen Quartiere, die ja verschiedenste Probleme haben, unter anderem, dass eben beispielsweise ein Büroquartier am Stadtrand gibt es ja genügend so aus den 70er, 80er Jahren. Frankfurt-Niederrad beispielsweise ist da so ein Beispiel. Wenn dann eben die Bürozeiten vorbei sind, ab 16, 17 Uhr, ist halt da gähnende Leere, da ist nichts mehr los. Da fühlt man sich auch nachts dann nicht mehr sicher, wenn man durch so ein Quartier läuft. Und beispielsweise dieses in Niederrad in Frankfurt hat man das eben jetzt auch erkannt und gestaltet, transformiert das ganze Quartier jetzt um, dass jetzt eben da Wohnnutzungen mit integriert werden, die natürlich dann abends frequentiert sind und andere Nutzungen. Also das ist durchaus natürlich auch ein Thema. Und was immer häufiger auch eingefordert ist, was aber auch total Sinn macht, ist natürlich bei einer gewissen Größe von einer Quartiersentwicklung auch eine aktive Beteiligung. Und eben nicht nur, wie das bisher so im Baugesetz vorgeschrieben wird, dass die Pläne irgendwo mal im Rathaus offengelegt werden und man sich grundsätzlich informieren kann. Kriegt wahrscheinlich jeder gar nicht mit, sondern dass da wirklich aktiv Veranstaltungen gemacht werden und informiert werden, was die Planungsziele sind. Idealerweise, dass man sogar mit Interessensgruppen dann wirklich an dem Planungskonzept arbeiten. Da gibt es auch schöne Beispiele, was da wirklich auch für tolle Projekte rauskommen kann, die am Ende natürlich auch die Bedarfe vor Ort auch bestmöglich decken. Ne? Weil wenn ein Stadtplaner aus Stuttgart in Hamburg ein Quartier plant beispielsweise, erkennt einfach nicht so gut die Situation und auch wenn er nochmal sich das voranalysiert, so ganz alle Interessen und was es vielleicht schon für bestehende Unternehmen gibt, die vielleicht Interesse hätten, zum Beispiel in den Quartieren einen neuen Standort zu etablieren, kann man alles nicht so richtig vorweg ahnen. Da kann so eine Beteiligung natürlich total helfen. Ich habe eine Zeit lang auch in Zürich studiert und da fand ich immer ganz faszinierend, wie die zum Beispiel informieren darüber, wenn ein neues Gebäude gebaut wird oder auch wenn nur ein Dachausbau vollzogen werden soll. Die stecken nämlich die Gebäudekubatur komplett ab. Also man sieht dann sozusagen für ein paar Monate die Dachgiebel von dem Nachbarn, wie der jetzt vergrößert werden soll oder eben auch die Gebäudekanten. Also wo ich da war, wurde in Zürich das erste Hochhaus beispielsweise gebaut. Da war es ein bisschen schwierig mit dem Gerüst. Da war es dann so, dass dann eben ein Hubschrauber jeden Mittag auf der Höhe geflogen ist, wie hoch das Hochhaus werden soll, damit man sich das vorstellen kann. Und gerade für den Laien, und das sind nur mal 99% wahrscheinlich in der Stadt, ist es natürlich super hilfreich, sich das vorstellen zu können, was das konkret für einen dann auch bedeutet. Fand ich immer ganz interessant.
Ja, sehr spannend. Habe ich noch nie gehört. Aber das könnte man echt, also fände ich auch mal interessant, wenn hier in den Städten wirklich mal bekannt wäre, was passiert. Also ich meine, klar, wir als gelernte Architektinnen und Architekten wissen vielleicht, dass es den roten Punkt gibt, dass man da drauf gucken kann und dann weiß man so ungefähr, was dort genehmigt wurde. Man weiß, welches Büro es macht. Aber ja, wenn man da wirklich das visuell mal richtig wahrnehmen kann, ist schon spannend. Was ich übrigens auch spannend finde, ist, dass du Kopenhagen erwähnt hast, weil da wird ja tatsächlich doch ziemlich viel neu gebaut. Und es ist interessant, dass sie es hinkriegen, dass es trotzdem noch ja, im besten Sinne nachhaltig ist oder dass sie es hinkriegen, da eben auf ihre Ziele auch zu achten und trotzdem halt eben neu bauen. Ich war tatsächlich letztens erst privat in Kopenhagen und man merkt es schon, also die Quartiere sind wirklich keine reinen Wohnquartiere, sondern es ist dauerhaft Leben dort und es ist ja nicht ohne Grund eine der lebenswertesten Städte.
Total, aber natürlich auch teuer. Also wir haben ja international arbeiten wir mit Systempartnern zusammen, so haben wir auch in Dänemark einen Systempartner, die da sehr erfolgreich sind, was die Zertifizierung auch angeht und die Ausbildung auch von Architekten und Planern. In Kopenhagen ist es beispielsweise so, dass alle öffentlichen Gebäude nach DGB zertifiziert werden müssen. Da haben sie sich da ganz klar committed und auch in Richtung Klimaneutralität gehen sollen. Die haben auch ja nochmal eine zusätzliche Metrolinie gebaut und auch was die Fernwärme angeht, beispielsweise in Kopenhagen, ist allgemein in Nordeuropa so. Da ist, glaube ich, 80%, wenn ich richtig informiert bin, der Gebäude hängen an der Fernwärme. Und das ist natürlich super, weil wenn man dann einmal sozusagen die Versorgung umstellt auf erneuerbar, sind natürlich automatisch auch alle Gebäude emissionsfrei. Und in Stuttgart ist das, ich weiß es nicht genau wie viel, aber so Richtung 10%, glaube ich, in der Größenordnung. Das ist sehr, sehr, sehr viel schwieriger, dann sozusagen im Bestand zu agieren, weil man natürlich da hier alle Gebäudeeigentümer irgendwo erreichen muss, da ein sinnvolles Konzept zu kreieren. Also das ist wirklich toll in Kopenhagen. Und dieses Nordhafen-Projekt, das bauen sie ja sozusagen in das Meer rein, also durch den Aushub von der Metro schütten sie neue Inseln auf ins Meer. Und das wirklich finde ich auch sehr, sehr vorbildlich und natürlich eine super Lebensqualität direkt am Wasser, wo man reinspringen kann.
Du hast gerade eben jetzt auch schon erzählt mit der Zertifizierung. Uns wird da tatsächlich noch interessieren, wie läuft es denn ab? Also wenn sich jetzt, ich weiß nicht, kommt eine Kommune auf euch zu und möchte sich zertifizieren lassen oder wird die Planung, also im kleineren Maßstab dann zertifiziert und was sind so die Kriterien? Also was kann man sich darunter vorstellen?
Genau, also die Kommune ist es entweder oder eben auch einem Projektentwickler, der ein größeres Grundstück gehört, der dann sozusagen mit der Kommune gemeinsam da ein Quartier entwickelt. Ne? Also es geht ja immer oft um den Quartiersmaßstab. Den haben wir so definiert, dass er ab 2 Hektar anfängt. Das ist noch klein, kann aber auch bis 100 Hektar oder größer werden. Wir haben auch ein exotisches Projekt in der Mongolei. Das soll die neue Hauptstadt werden, Maida Eco City Plus. Das hat über 1000 Hektar, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist wirklich eine neue Stadt, aber das ist wirklich die Ausnahme. Also in Deutschland sind das eher so die Größenordnung bis 10 bis 20 Hektar. Genau, und dann ist es so, häufig werden wir auch von den Kommunen gefragt, die machen ja auch dann so einen städtebaulichen Wettbewerb zu so einem Projekt, dass eben da unterschiedliche Stadtplanungs- und Landschaftsplanungsbüros eingeladen werden, ihre besten Ideen dafür das Grundstück mit einzubringen. Da haben wir jetzt auch schon mit unterstützt, dass wir sozusagen Kriterien entwickelt haben für so ganz frühe Planungsphasen. Also wie kann man jetzt Nachhaltigkeit da schon bewerten? Und beispielsweise der Energieverbrauch von den Gebäuden, den kann man natürlich noch nicht ermitteln zu so einem Zeitpunkt. Aber man kann natürlich schon sich annähern über das Oberflächenvolumenverhältnis von den Gebäuden, die Orientierung von den Gebäuden, die Kompaktheit, dass man da sagen kann, ja, das schneidet wahrscheinlich eher gut ab im Bereich Energie oder eben nicht so gut. Und da Kriterien für so frühe Planungsphasen zu entwickeln, die dann auch in die Auslebung mit rein zu formulieren, dass die Architekten und Stadtplaner genau wissen, auf was es ankommt. Und am Ende aber auch das dann zu prüfen, wenn die eingereichten Beiträge reinkommen. Das ist auch was wir jetzt verstärkt machen, was ganz spannend ist. Die Zertifizierung selber fängt meistens erst einen Tick später an, wenn man dann einen städtebaulichen Entwurf auch schon hat. Also es könnte so ein Ergebnis von einem Wettbewerb sein, wenn klar ist, Die Gebäude sollen so aussehen, sag mal, oder die Volumen, sag mal, soll auf dem Quartier stattfinden. Es gibt diese öffentlichen Freiflächen, diese Wege, und es gibt auch vielleicht schon eine erste Idee, wie diese Freiflächen gestaltet sind. Also ist es ein einfacher Fußballrasen, sag ich mal, oder ist es eine Grünfläche, die einen hohen Biodiversitätsfaktor hat. Und anhand von den Angaben kann man dann schon ein sogenanntes Vorzertifikat machen. Das heißt, ein von uns ausgebildeter Stadtplaner, der nennt sich dann DGNB Auditor, der berät dann die Kommune oder den Projektentwickler, sagt, also hier bei der Freiflächengestaltung sollte man auf diese oder jede Punkt noch eingehen. Es wäre gut, wenn man beim Energieverbrauch der Gebäude zum Beispiel einen gewissen KfW-Standard gleich definieren, dass man sagen, alle Gebäude müssen vielleicht im Passivhausstandard gebaut werden oder müssen in Holz gebaut werden. Das ist natürlich so eine Abwägungssache, was man sich da traut am Ende auch dann auch wirklich mit vorzugeben. Und dann schaut man natürlich, wo geht die Reise hin? Ist es hier das Ziel, zum Beispiel die höchste Auszeichnungsstufe nach uns, nach dem DGNB-System zu bekommen? Das ist Platin bei uns. Und wie könnte man das erreichen? Mit welchen Maßnahmen? Das ist natürlich dann am Ende ein Aushandlungsprozess. Gewisse Maßnahmen haben jetzt auch nicht direkt was mit Kosten zu tun. Da geht es auch zum Beispiel um Beteiligungsverfahren. Das kostet jetzt im Kontext von der Gesamtquartiersentwicklung eigentlich nichts oder ganz, ganz wenig. Andere Dinge wie zum Beispiel der Energiestandort von Gebäuden hat natürlich eine große Relevanz auch auf die Kosten der Gebäude. Und da muss man natürlich abwägen, wo man da die Schwerpunkte setzt bei dem Quartier. Und dann ist natürlich die Vorstellung, dass der DGNB-Auditor dann auch das Projekt begleitet, also mit den Stadtplanern zusammen dann auch kontinuierlich schaut, sind wir hier noch auf Kurs, vielleicht nach 3-4 Jahren gibt es da mal andere Entscheidungen noch, was für einen Effekt haben die dann auch auf die Bewertung und schlussendlich alle auch wieder auf dieses Ziel einzuschwören. Ne? Also es ist ganz stark, ganz viel auch Kommunikation und alle mitnehmen, dass am Ende dann, das ist ja immer die Idee, wenn das Projekt dann fertiggestellt ist, dass man dann auch wirklich den Nachweis eintritt, hey, das hat wirklich die Qualität, die wir uns anfangs gesteckt haben, und das wird auch nachgewiesen, weil jetzt können wir nämlich auch die Energieausweise zeigen, jetzt können wir Fotos zeigen, wie wir es jetzt ganz konkret auch gebaut haben, die Oberflächen, die Freiräume beispielsweise. Genau, also es ist ein Prozess am Ende, das ist zwar die Plakette, ist dann der krönende Abschluss, das Ergebnis, wo sich dann auch jeder auf die Schulter klopft, sage ich mal so, aber ohne diesen Prozess zu beginnen, das ist bei Quartiersentwicklung noch sehr viel relevanter, würde ich sagen, wie bei den Gebäuden, wird man zum einen die hohen Auszeichnungsstufen nie erreichen, und die Gefahr ist natürlich hoch, dass man da auch ganz stark abrutscht oder am Ende vielleicht dann auch gar kein Zertifikat bekommt.
Ich glaube, es ist ja auch gerade das, was du anfangs irgendwie auch erwähnt hast, dass es ja auch ganzheitlich betrachtet werden muss. Das ist ja, manchmal verliert man sich ja so ein bisschen, und dann fällt es ja schwer, wenn man in dem Projekt so drinsteckt, das auf ganzheitlicher Ebene nochmal zu betrachten. Und da denke ich, könnt ihr auf jeden Fall ja einen guten Beitrag dann auch leisten, dass man eben nochmal den Blick zurückwirft und guckt, sind jetzt alle Kriterien eben auch erfüllt. Habt ihr so einen Kriterienkatalog dann und vergebt irgendwie Punkte und am Ende wird es zusammengerechnet, oder wie funktioniert das?
Genau, also wie bei den Gebäuden auch, gibt es für Stadtquartiere auch einen eigenen Kriterienkatalog. Es sind insgesamt 30 Kriterien, die wir da bewerten. Und dahinter gibt es einen Katalog, wo ganz genau drinsteht bei dem Kriterium, was ist das Ziel, mit welchen Indikatoren wird es gemessen. Da versuchen wir eigentlich immer quantitative Indikatoren zu finden, wirklich, dass man sagt, mit Maß und Zahl gewisse Benchmarks. Ist natürlich nicht immer möglich, gerade im sozialen Bereich ist es immer schwierig oder mit ziemlichem Aufwand verbunden, wenn man sagt, man macht jetzt eine Umfrage mit allen Bewohnern, wie zufrieden sie sind beispielsweise. Da nähert man sich dann mit Hilfsindikatoren an. Aber genau, diesen Kriterienkatalog gibt es, der ist auch relativ umfangreich, der hat so 500 Seiten, steht aber alles ganz konkret drin, was der Auditor dann eben auch für Nachweise zu bringen hat. Und das kann aber am Ende natürlich auch super dienlich sein. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass es am Ende auch darum geht, die politischen Entscheider da auch mitzunehmen und zu überzeugen. Und häufig ist es eben so Diskussionen im Gemeinderat so, da wird dann, kocht dann ein Thema total hoch, Klimawandelanpassung ist vielleicht auch natürlich wichtig, aber man verliert so ein bisschen den gesamtheitlichen Blick, ne? Dass dann vielleicht natürlich auch soziale Themen hinten runterfallen oder eben vielleicht auch technische Aspekte man dann nicht mehr so ganz auf dem Schirm hat. Und da kann natürlich so dieses Kriterienkatalog total helfen, ne? dass man da wirklich alle Themen ganzheitlich diskutiert. Und der Kriterienkatalog selber ist ja auch so, dass wir uns das natürlich kontinuierlich anschauen, die Projekte, die bei uns eingereicht werden, wie zielführend sind am Ende auch die Kriterien, die Ziele, die wir da gesteckt haben, auch uns kritisch hinterfragen. Ist es noch zeitgemäß? Ist die Ambition hoch genug oder erreicht jedes Projekt da irgendwie alle Punkte? Da müssen wir natürlich auch nachschärfen. Oder gibt es eben auch neue Themen, die jetzt in letzter Zeit noch stärker präsent sind, die man dann da auch mit integrieren? So gibt es so alle 3-4 Jahre dann auch eine grundlegende Überarbeitung zum Beispiel von dem Kriterienkatalog.
Wenn man jetzt Stadtplanung entwickelt, dann benötigt es dazu natürlich auch verschiedenste Werkzeuge. Darauf würde ich aber heute gar nicht mehr so genau eingehen, denn ich fand es jetzt auch viel wichtiger, da die Umsetzungsstrategien zu fokussieren, welche Werkzeuge man nutzen kann, also Planungswerkzeuge und auch Simulationen, das hast du eben schon mal gesagt. Vielleicht dazu noch mal kurz 2-3 Worte, das finde ich dann doch sehr interessant. Aber das kann man ja auch noch mal in der Detail dann nachlesen, was wir eingangs gesagt haben, die du mit herausgebracht hast. Thema Simulation würde ich doch noch gerne kurz ansprechen, inwiefern das ein Werkzeug sein kann, mit dem man so eine langfristige Stadtplanung betreibt. Denn ich denke, vielen ist es schwer vorstellbar, wie das funktioniert, dass man eben 10, 20 Jahre in die Zukunft blicken kann. Also vielleicht mal anhand eines Beispiels. Wir haben ja so die, weiß ich nicht, ob man es 4 oder 3 Header nennen kann, so Energie, Wasser, Nahrung und Abfall. Vielleicht gibt es dafür ein Beispiel, wie man was simulieren kann.
Ja, also gibt es natürlich zahlreiche Tools, häufig eben für ein bestimmtes Thema, zum Beispiel das Thema Stadtklima. Gibt es Simulationstools, wo man anhand von den Klimadaten, den aktuellen, aber auch den prognostizierten, analysieren kann, was für einen Effekt hatte vielleicht ein neuer Stadtteil auf das Stadtklima. Das ist total wichtig und spannend. Also ich konnte dieses Jahr mal im Rahmen von einem Forschungsprojekt in Kambodscha sein, Phnom Penh. Da wird gerade wahnsinnig viel gebaut und es wird nicht wirklich koordiniert. Also da baut jeder, hat man so den Eindruck, wo er gerne möchte, unter anderem in den absoluten Frischluftschneisen von der Stadt. Und da hatten wir eben auch Stadtklimatologen dabei, die haben das jetzt mal simuliert. Was hat das für Auswirkungen, wenn die nächsten Entwicklungen, die jetzt da angedacht sind, eben so kommen? Und die sind gravierend, ne? Also da wird sich das Stadtklima nochmal in den Innenbereich um 5 Grad plus erwärmen, und sowas kann man simulieren. Man kann natürlich auch da bei dem Beispiel extrem zum Beispiel Hochwasser simulieren. Auch da in den Überschwemmungsbereichen werden neue Stadtteile entwickelt und das hat natürlich gravierende Auswirkungen auf den Bestand, dass wenn das Hochwasser kommt, die natürlich jetzt geflutet werden, weil die Überflutungsflächen fehlen. Also sowas geht auch immer. Energiebereich natürlich, Mobilität ist total spannend. Da gibt es dann auch solche Mobilitätsmodelle, wo sagen wir mal, gewisse Verhaltensmuster hinterlegt sind, wie ein Auto sich durch die Stadt bewegt, wie sich LKWs durch die Stadt bewegen, von einem Ziel zum anderen. Man versucht sich da der Realität anzunähern sozusagen. Haben auch zahlreiche Städte entsprechende Modelle. Da lässt sich einiges machen. Das Problem ein bisschen, das war auch ein Teil oder sagen wir mal, ein Impuls für meine Doktorarbeit ursprünglich, dass diese Tools nicht miteinander zusammenarbeiten bisher. Da wird passiert gerade viel im Forschungskontext, dass man, das idealerweise wäre es auch so für den Stadtplaner, er macht einen Entwurf von einem neuen Stadtteil und kann simulieren, was für Auswirkungen habe ich denn, wenn ich jetzt die Gebäudehöhe um den Faktor 2 verdopple. Was hat das für Auswirkungen auf Stadtklima, auf Mobilität, bei Stadtklima vielleicht auch auf Verschattungseffekte und damit den Energieverbrauch von den Gebäuden und das wirklich sozusagen iterativ zu machen, idealerweise sogar im Rahmen von so einer Bürgerbeteiligung, dass man sagen kann, okay, lass uns doch mal diese oder jene Variante ausprobieren, was für einen Effekt hat das? Weil die meisten Simulationsmodelle sind eben dann doch aufwendig. So eine Stadtklimasimulation dauert heute immer noch teilweise eine ganze Woche, bis so eine Simulation gelaufen ist mit den aktuellen Rechnerkapazitäten. Aber da tut sich ja auch einiges. Da könnte ich mir vorstellen, ist es in 5 Jahren, sieht es schon ganz anders aus. Wir sind in einem Forschungsprojekt beteiligt von der Hochschule für Technik in Stuttgart. Da wird sowas jetzt gerade angewendet, also ein 3D-Stadtmodell verknüpft mit Energie, Wasser und auch Abfall und Ressourcen. Und da soll das jetzt mal erstmalig getestet werden. Da gibt es auch andere Forschungsprojekte.
Ich kann mir vorstellen, dass so Simulationen eben auch sehr hilfreich sind dann für die Kommunikation, was ja eine der größten Herausforderungen ist, wie wir eben erfahren haben. Ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr viel mehr darüber sprechen, aber wir sind schon am Ende der Zeit angekommen. Wir haben wirklich viele, viele Themen behandelt. Also gesprochen haben wir über gemischte Quartiere, über BürgerInnenbeteiligung, Infrastruktur, Energieversorgung, Nachverdichtung. Was macht Kopenhagen eigentlich richtig, habe ich mir noch notiert. Und ja, wie die Zertifizierung der DGNB da funktioniert im Rahmen der Stadtentwicklung. Stefan, ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Miriam, wenn du keine weiteren Fragen mehr auf deinem Zettel hast. Miriam, schüttel den Kopf, dann würde ich die dann noch stellen. Einfach auch ein bisschen aus Eigeninteresse. In dem Heft der Detail schreibt ihr von dem Begriff der Resilienz. Wenn man das jetzt mal so recherchiert, dann streiten sich da irgendwie die Geister und es wird darüber diskutiert, dass das Wort den Begriff der Nachhaltigkeit ablösen wird und wahrscheinlich in 5 Jahren hängt dann der Begriff Resilienz jedem aus den Ohren heraus. Was denn nun, Resilienz oder Nachhaltigkeit? Vielleicht kannst du das mal in einer Minute erklären.
Ja, Resilienz, also die Begrifflichkeit, Diskussion darüber gibt es jetzt schon mehrere Jahre. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass sie jetzt extrem an Fahrt gewinnt, weil es eben auch vielleicht auch wie Nachhaltigkeit so ein bisschen eine Definitionsfrage auch ist, warum das überhaupt wichtig ist und was sich genau dahinter verbirgt. Prinzipiell ist es natürlich schon interessant. Ich stelle mir das immer so vor, das Thema Resilienz wie ein Stehaufmännchen. Ne? Also wenn ich das Stadtsystem sozusagen antippe und so eine Antipp kann natürlich sein, irgendwie ein Wetterextrem, eine Knappheit, ein Krieg. Leider erfahren wir ja auch, dass es sowas noch geben kann und damit vielleicht zusammenhängt, keine Energie mehr oder nicht in der Form, wie wir sie bisher hatten. Wie schnell kann dieses Stadtsystem sich sagen wieder aufrichten? Und das ist natürlich schon auch total wichtig, das merkt man jetzt gerade. Ne? Also das heißt am Ende, dass man natürlich versucht, keine Abhängigkeiten in so ein Stadtsystem zu integrieren. Das heißt, es gibt immer irgendwie eine zweite Möglichkeit, die Energieversorgung sicherzustellen, den Wasser, Trinkwasserbedarf irgendwie sicherzustellen, falls es da mal Probleme gibt, zu wenig Wasser oder sonstiges, bis hin zur Ernährung, ne? Dass man dann vielleicht auch drüber nachdenkt, im Quartier wieder Flächen zur Verfügung zu stellen, wo man sich auch seine Lebensmittel anbauen kann. Also spannendes Thema ist auch ein Kriterium bei uns im DGNB-System für Quartiere. Ich sehe es aber nicht so, dass es jetzt das neue Nachhaltigkeitsthema ist, sondern ein Teilaspekt, den es auch zu berücksichtigen gilt.
Dann ist das auf jeden Fall für mich schon mal beantwortet. An dieser Stelle, Stefan Anders, vielen Dank, dass du bei uns bei H112 zu Gast warst.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.